freue mich, heute Abend wieder da zu sein. Ich habe es sehr genossen, die letzten zwei Tage zuzuhören und die wunderbaren Botschaften von Matthias Welz zu genießen. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Und ich wechsle sofort auf Schriftsprache, weil gewünscht wurde, dass ich Hochdeutsch spreche, weil das besser verstanden wird. Ich möchte mich kurz vorstellen, noch einmal für diejenigen, die am Mittwoch nicht da waren. Es gibt unterdessen ein neues Foto von uns. Am 20. August 2011 habe ich eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens getroffen. Wir haben damals geheiratet, Deborah und ich. Am 19. Januar 2015, das war auch eine wunderbare Entscheidung, aber da haben wir nicht alles so ganz selbst entscheiden können. Aber da kam unser Sohn Ben zur Welt. Und so viel mal zu unserer Familie. Aufgewachsen bin ich zuerst im Kanton Bern, dann vor allem im Kanton Freiburg. Und ja, ich wusste lange nicht genau, was ich werden soll. Mussten wir in der 8. Klasse schnuppern. Dann habe ich Informatiker geschnuppert, weil Mathematiker ging nicht. Und ich habe dann damals entschieden, in dieser Woche des Schnupperns und des Lernens, wie man sich bewirbt, dass ich mich in meinem Leben, wenn irgend möglich, nie bewerben möchte. Und so bin ich dann ins Gymnasium gegangen, so den Weg des geringsten Widerstands. Mit 18 Jahren habe ich dann von Gott den Auftrag gehört, so zu meinem Herz gesprochen, werde Pastor. Ich kann mich gut erinnern, es war im Sommer 2005. Ich war in einem Sommerlager, ich musste die Andacht halten nachher und ich sagte an diesem Abend, Gott, jetzt möchte ich von dir wissen, was du von mir möchtest bezüglich des Berufs. Immer wenn ich Predigten hörte, was darum ging, Gott hat einen Plan für dein Leben, fühlte ich mich so angesprochen. An diesem Abend sagte ich, Gott, jetzt sprich zu mir. Ich war so nervös vor dieser Predigt, Andacht, dass ich die Bibel geöffnet habe und dann las ich einen Vers im Sinne von, predige das Wort. Ich dachte, das ist Zufall, oder? Habe es unterdessen so ein bisschen recherchiert, etwa 300 Verse, die in diese Richtung etwas sagen. Von 30.000, das kann man ja schon noch erreichen so. Ich habe gedacht, ein zweites Mal geöffnet, dann steht da, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. An diesem Abend hat Gott gewirkt und seither auch immer wieder bestätigt, so bin ich jetzt Pastor der FEG Aarau, ohne mich je beworben zu haben. So, das Thema des heutigen Vortrags lautet, mal schauen. Was, wenn ich genau wüsste, was ich will? Mir fällt nämlich genau das Gleiche auf, wie auch Ralf. Wir wissen sehr oft gar nicht, was wir wollen. Vor einiger Zeit hat dies eine ganz berühmte Zigarettenfirma herausgefunden. Ich bin ja überhaupt nicht fürs Rauchen, aber ich meine, diese Werbung hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Don't be a maybe. Sei kein Vielleicht. Sei keiner, der sagt, mal schau, entscheide dich. Nun, es gibt Besseres, als zu rauchen. Aber das hat so den Nerv der Zeit getroffen. Ein Journalist hat in Welt Online über die 20- bis 30-Jährigen Folgendes geschrieben. Wir 20- bis 30-Jährigen sind eine Generation ohne Eigenschaften. Gut ausgebildet, aber ohne Plan. Ohne Mut und ohne Biss. Weil alles möglich ist, sind alle heillos überfordert. Jede Generation vor uns wollte die Welt verändern. Was aber wollen wir? Und dann führt ein bisschen aus, die Nachkriegsgeneration, die wollte das Land wieder aufbauen. Die Nach-68er, die wehrten sich gegen ihre Vorgänger, so gegen die Eltern, die unter dem Nazi-Verdacht standen und wehrten sich für freie Liebe. Die 80er Jahre Menschen, die gingen auf die Straße, um für ihre pazifistischen Überzeugungen zu kämpfen, zu demonstrieren gegen den NATO-Doppelbeschluss und gegen die Atomkraftwerke und so weiter. Aber was wollen wir? Ich gehöre selbst zu dieser 20- bis 30-Jährigen noch und muss sagen, es passt schon. zu meiner Generation. Aber ich muss auch feststellen, dass es irgendwie zu allen Menschen heute ein bisschen passt. Wir haben so viele Möglichkeiten. Es gibt einen Grundsatz, eine Formel. Je mehr Wohlstand, desto mehr Wahlmöglichkeiten gibt es. Eigentlich einleuchtend. Habe ich nämlich kein Geld, kaufe ich mir nichts. Schnell entschieden. Habe ich wenig Geld, kann ich mir etwas auswählen aus dem Preissegment, das ich mir leisten kann. Aber was, wenn ich extrem viel Geld habe? Welches Auto leiste ich mir dann? Welches Haus? Welche Ferien? Welches Essen? Welches Restaurant? Welches Hotel? Und so weiter. Nun, aber hier auch noch, hätte genau das Gleiche erzählen wollen wie Ralf. Das ist vielleicht so eine Männersache, wenn man einkaufen gehen muss. Oder das mache ich ab und zu nicht so oft. Und dann wird man so beauftragt, zumindest bei uns ist das scheinbar so, dass man etwas holen muss. Ich nehme jetzt mal die Mayonnaise. Oder? Und dann steht man so vor dem Gestell. Und dann weiß man wirklich nicht, soll ich jetzt Tommy-Mayonnaise, Brigaranti-Mayonnaise, Leisure-Mayonnaise, diejenige mit Senf oder diejenige mit Kräuter, diejenige mit Zitrone oder diejenige mit Tartar oder welche Mayonnaise soll ich nun kaufen? Klar, ist nur ein fiktives Beispiel, wir kaufen immer Leisure. Seit mir mal jemand gesagt hat, nach einer Predigt hast du gut gegessen. Ich gedacht, so jetzt nur noch Leisure. Ist kein Witz. Es ist auch wirklich die beste Mayonnaise, habe ich dann auch noch festgestellt. Früher habe ich mich ja immer lustig gemacht über all die Leisure und so White Watchers. Aber ja, genau. Bei der Leisure ist es so, zumindest so, dass sie tatsächlich gut ist. Verlassen wir mal dieses Beispiel. Wenn ich Teenager treffe, dann frage ich sie, was machst du nach der Schule? Dann sagen mir die, weiß auch nicht so genau, mal schauen. Vielleicht eine Lehre, vielleicht eine weiterführende Schule. Heute war ich auf Facebook, habe ich gesehen, hat eine Person, die ich für einen Anlass eingeladen habe, angeklickt, vielleicht. Mal schauen. Wenn ich mit Erwachsenen zu Sitzungen so zusammenkomme, dann ist einer der letzten Traktandenpunkte jeweils nächste Sitzung abmachen, nehmen alle die Agenda hervor, bei mir ist sie noch aus Papier. Dann schaut man mal, wann wollen wir die nächste Sitzung machen, so 2 Monate, geht euch das, sagt jemand, weiß noch nicht, ob ich dann kann. Und ich habe so das Gefühl, alles, was später als eine Woche ist, will man sich noch nicht so festlegen. Könnte ja der eigenen Flexibilität schaden. Mal schauen, keine Ahnung. Wir haben so viele Möglichkeiten, wir wollen uns den Weg nicht verbauen. Sich im Leben nicht entscheiden zu können, macht das Leben anstrengend. Deshalb, was, wenn ich genau wüsste, was ich will? Ja, dann wäre das Leben einfach. Dann könnte ich mich fokussieren. Dann wäre mein Leben nicht so anstrengend. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, wenn der Kapitän das Ziel nicht kennt, ist jeder Wind ungünstig. Oder wenn der Kapitän nicht weiß, welchen Hafen er ansteuern soll, ist jeder Wind ungünstig. Wenn wir in unserem Leben nicht wissen, wohin wir gehen wollen, dann ist alles, was geschieht, irgendwie ungünstig. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott, der uns geschaffen hat, am besten weiß, was wir wirklich wollen. Deshalb wollen wir auch heute Abend auf die Bibel hören. Ich möchte einen Text lesen aus Lukas 13, Vers 22 bis 25, der uns heute Abend beschäftigen wird. Ich habe ihn hier auch eingeblendet. Da steht, Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und überall lehrte er. Einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Sehr herausfordernder, radikaler Text. Wir lesen da zu Beginn, dass Jesus seine Reise fortgeführt hat. Jesus hatte ein klares Ziel vor Augen. Er wusste immer genau, wo er hin möchte. Er sagte nie, ja mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Hauptsache wandern, der Weg ist das Ziel. Nein, Jesus wusste, wohin er wollte, nach Jerusalem. Und auf dem Weg nach Jerusalem ging er durch Städte und auch durch Dörfer. Das heißt, er ging nicht nur dorthin, wo viele Menschen wohnten. Er ging auch dorthin, wo wenige Menschen waren, um dem Einzelnen zu begegnen. So typisch. Die Bibel bringt immer wieder zum Ausdruck, dass Gott Interesse hat am einzelnen Menschen, weil er Gott die Menschen so sehr liebt. Und unterwegs, da verkündigte Jesus die beste Botschaft, die unsere Ohren überhaupt hören können. Und er heilte die Menschen, die krank waren. Und er half denen, die Hilfe benötigten. Jesus Christus war unterwegs mit einem klaren Ziel. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Gott sich wünscht, dass wir Menschen wahres Leben finden. Im Psalm 16, Vers 11 steht, du Gott zeigst mir den Weg, der zum Leben führt und wo du bist, hört die Freude nie auf. Mal ganz ehrlich, ist es nicht das, was wir eigentlich alle wünschen? Leben, Freude, die nie aufhört, glücklich sein, Friede, Zufriedenheit. Das ist doch das, was unser Herz, unser Leben, was wir im Innersten uns wünschen. Und ist jemand hier, der sagt, ich wäre gerne unglücklich, ich wäre gerne unzufrieden, ich hätte gerne Streit und Krieg, ich würde gerne am Leben vorbeileben. Nein, wir wünschen uns dieses Leben, aber die Frage ist, wie bekommen wir dieses Leben? Nun, hier steht die Antwort, bei Gott. Nun aber die berechtigte Frage, wenn ja Gott uns dieses Leben schenken möchte, warum erleben wir denn in unserem Leben so oft Nöte, Schwierigkeiten, Leid? Warum spüren wir die Liebe Gottes so oft nicht? Warum scheint uns Gott so oft so weit entfernt oder gar nicht existent zu sein? Die Bibel gibt hier auf diese Fragen eine ganz deutliche, aber sehr, sehr unschöne Antwort. Sie sagt uns nämlich, wir erleben dieses Leben nicht, wir spüren diese Liebe nicht, weil wir Gott ignorieren, der uns dieses Leben schenken möchte. Und Gott ignorieren, das kann man auch zusammenfassen mit den bekannten 5 Buchstaben, da dieses Wort, war glaube ich gestern oder vorgestern, dieses Wort Sünde. Nun, Sünde, das ist eben nicht, wenn man statt Leisure-Mayonnaise andere verwendet oder wenn man Schokolade isst, hat man nicht gesündigt. Auch nicht, wenn man im Fußball vor dem Tor steht und das Tor nicht trifft, sagt man dann so oft, man hat im Abschluss gesündigt. Nein, die Bibel nennt Sünde etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Das sind Tatsünden. Gott zu ignorieren, zu tun, was Gott nicht gefällt. Und Sünde zerstört letztlich alles. Sünden können unsere Beziehungen zueinander zerstören. Zu den Menschen, die wir so sehr lieben, zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Nachbarn, zu wem auch immer. Sünden können unsere Beziehung zu uns selbst zerstören, wenn wir uns selbst schaden. Und letztlich zerstört Sünde die Beziehung zu Gott. Sünde also verhindert ein Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Ich möchte Ihnen das Problem der Sünde mit einer Situation verdeutlichen. Stellen wir uns mal vor, wir sind am Meer, es ist super heiß, wunderbares Wetter, wunderbarer Strand, wunderbares Meer und das Einzige, was wir uns jetzt noch wünschen, ist, in diesem Wasser uns abzukühlen. Es gibt aber ein großes Problem. Am Ufer dieses Meers gibt es ein Schild, auf dem steht, Achtung, gefährliche Strömung, Lebensgefahr. Nun, wir schauen dieses Meer an, wir fühlen uns immer noch sehr verschwitzt und es ist uns immer noch so zumute, als würden wir am liebsten in dieses Meer hineinspringen und irgendwann einmal halten wir es nicht mehr aus. Wir rennen auf dieses Meer zu, unterwegs reißen wir uns noch die Kleider vom Leib und dann mit einem wunderbaren Köpfler rein ins kühle Nass. Und als wir da so in diesem Wasser sind, merken, wie gut das tut. Und wir genießen es. Doch nach einiger Zeit merken wir, wie plötzlich eine Strömung uns erfasst, uns immer mehr vom Ufer entfernt und sogar ein Sog entsteht, der uns herunterreißt. Und plötzlich fühlen wir uns so, ich erlebe das ja selbst mit unserem Sohn, wenn er so die Entli ins Wasser hineinschmeißt, oder? Fühlen wir uns so wie ein solches Badeentli im Wasser, in der Badewanne, wenn man den Stöpsel rausreißt und dieses Entli so langsam hinuntergehen würde. Oder so fühlen wir uns und wir wissen in diesem Moment, da kommen wir nie mehr raus. Gottes Gebote sind wie dieses Schild. Achtung, Lebensgefahr. Sünde ist wie die Missachtung dieses Gebots, dieses Schilds. Sünde ist nicht etwa das, was uns dann Spaß macht, vielleicht im ersten Moment schon, aber es führt zum Tod. In Jesaja 59, Vers 2 steht, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Das ist das große Problem. Wenn wir sündigen, dann bauen wir wie eine Mauer auf zwischen uns und Gott. Und das Problem ist, dass diese Sünde, die uns von Gott trennt, da bleibt. Und die Bibel sagt uns nun, dass wenn wir sterben, müssen wir in Ewigkeit von Gott getrennt weiter existieren. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Römer 6, Vers 23 steht, der Lohn der Sünde ist der ewige Tod. Nun denkt der eine oder andere vielleicht, das kann doch nicht sein. Was ist denn das heute für eine Botschaft? Geht da mal wieder auf schwarz. Was ist denn das für eine Botschaft? Kann doch nicht sein. Ich bin doch ein so guter Mensch. Aber so viel Gutes getan. Aber mal vor einiger Zeit in unserem Kühlschrank hatten wir ein altes Ei. Und ich habe meiner Frau bei einem Mittagessen noch gesagt, kann mich noch gut erinnern, du denkst dran, das Ei ist langsam alt. Dann haben wir die Jugendgruppenleiter eingeladen, damals Hauptleiter im IG-Team, und hat meine Frau gebeten, doch für uns zu kochen, und sie hat sich dann entschieden, Omelette zu machen. Nun, einige ahnen es schon. Man nimmt das erste Ei, das ist ein gutes, man mischt es da, wenn ich meine Kochkünste noch so richtig mich erinnern kann, nimmt man noch Mehl dazu und Wasser und was auch immer. Erstes Ei, zweites Ei, drittes Ei, wunderbar. Und dann nicht mehr daran gedacht, das alte Ei, und es war verfault. Aber was schade um die schöne Mischung. Die drei guten Eier. Nun, wir hatten noch 6 weitere Eier im Kühlschrank. Ich habe gedacht, kein Problem. Wenn es auch zu viele Omeletten gibt, kann man dann wieder wärmen. 5. Ei, 6. Ei, 7., 8., 9., 10. Ei gemischt gemacht. Nun, man konnte die Omelette natürlich nicht essen. Gut, die Geschichte ist erfunden. Wir hatten tatsächlich ein altes Ei, aber meine Frau kann kochen. Das ist ja klar, da nimmt man kein altes Ei. Keine Ahnung, vielleicht wäre es sogar noch gut gewesen. Aber sie hat es vorsorglich entsorgt. Warum? Weil ein schlechtes Ei nicht durch 9 gute Eier neutralisiert werden kann. Aber in Bezug auf unser Leben haben wir manchmal den Eindruck, wir könnten eine kleine Sünde mit 9 guten Taten neutralisieren. Das ist dann vor Gott schon in Ordnung. Die Bibel sagt uns, dass eine Sünde uns reicht, um von Gott getrennt zu sein. Weil Gott so unendlich heilig ist. Und jetzt, ich habe das Bild bereits gezeigt, jetzt kommt die wunderbare Botschaft. Weshalb Jesus Christus unterwegs war nach Jerusalem. Er hatte nämlich in Jerusalem ein großes Ziel. Und das ist, am Kreuz zu sterben. Jesus Christus war unterwegs, der Sohn Gottes, weil er uns Menschen so sehr liebt. Gott möchte eine Beziehung mit uns Menschen haben. Eigentlich könnte man sagen, das ist die Botschaft der Bibel. Gott möchte eine Beziehung mit uns Menschen haben. Gott möchte, dass diese Sündenschuld überwunden wird. Ich sage es jeweils so. Die Bibel ist ein Buch, in dem steht, im Alten Testament stehen da 929 Kapitel, wo es darum geht, wie Gott wieder eine Beziehung mit dem Menschen möchte. Im Neuen Testament stehen 260 weitere Kapitel, wie Gott diese Beziehung mit den Menschen wiederhergestellt hat. Das sind also 1189 Kapitel, wo es eigentlich darum geht, Gott möchte eine Beziehung haben mit uns Menschen. Man könnte die Bibel auch mit dem Untertitel darunter schreiben: Gottes Geschichte mit uns Menschen. Oder wie er die Beziehung wiederhergestellt hat. Deshalb ging Jesus Christus nach Jerusalem. Unterwegs hat Jesus Christus Menschen geheilt. Zum Beispiel ein 12-jähriges Mädchen. Weiß nicht, ein bisschen älter als unsere Kinder da. 12-jährig, todkrank, gestorben. Jesus geht zu ihm und sagt: Steh auf. Aramäisch, Talitha kum. Mädchen, steh auf. Und das Mädchen ist aufgestanden und wieder gelebt. Jesus Christus tat viele weitere Wunder. Jesus Christus hat den Menschen gedient, die Füße gewaschen. Jesus Christus ging für uns Menschen nach Jerusalem. Jesus Christus hat so viel Gutes getan und schließlich starb er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde. Nun, warum starb Jesus Christus ganz genau? Weil dieses Kreuz nun eben diese Sündenschuld überwinden kann. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was an diesem Kreuz passiert ist. An diesem Kreuz hat Jesus Christus seine Hände durchbohren lassen. Hände, die nie gesündigt haben. Hände, mit denen Jesus geheilt hat. Mit denen Jesus gedient hat. Jesus Christus nahm die Strafe auf sich, die wir verdient hätten mit wegen den Taten unserer Hände. Denke an die Kinder. Was macht man da mit den Händen alles so? Wart mal im Kindergarten, oder? Und da behaupte ich, habt ihr vielleicht mal ein anderes Kind neben euch gehabt, das hat leider einen etwas größeren Tütschiturm gebaut. Und dann musste man das ein bisschen kleinern. Oder? Ja, ja. Und dann geht es in die Schule, oder? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr diese Idee noch nicht gehabt, deshalb vielleicht besser die Ohren zuschließen, aber ich hatte diese Idee plötzlich, dass wenn ich eine Antwort nicht weiß bei der Prüfung, dass ich beim Nachbar abschreibe, mit diesen Händen. Klar, wir sind Erwachsene, die meisten von uns, wir schreiben nicht mehr ab, aber vielleicht füllt man die Steuererklärung falsch aus mit diesen Händen. Und ich sage dann, und wenn man ganz alt ist, dann kann man diese Hände noch gebrauchen, um die Faust im Sack zu machen und sich zu innovieren über die Jugend von heute. Diese Hände können wir von klein bis alt benutzen, um zu sündigen. Und in der Bibel heißt es in 2. Korinther 5, 21, dass der, der ohne jede Sünde war, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Da heißt es also, Jesus Christus hat nie gesündigt und er starb für uns. Man hat ihm auch die Füße durchbohren. Diesen Füßen ging Jesus zu den Menschen, die etwas die Außenseiter waren. Die immer alleine dastanden, auf dem Schulhausplatz vielleicht, zu dem Rand der Gesellschaft, um ihnen die Liebe zu bringen. Und wir mit unseren Füßen, wir benutzen unsere Füße sehr oft wohl auch für Dinge, die man gar nicht, wir gehen an Orte, wo man gar nicht hingehen sollte, mit diesen Füßen. Vielleicht zum Nachbarn, zur Nachbarin. Und dann kommt es aus unserem Mund heraus. Oder an einen Kiosk, um etwas zu kaufen, was man nicht sollte. Oder was auch immer. Und Jesus ließ sich diese Füße durchbohren, der ließ sich die Augen verbinden. Augen, die Menschen mit Liebe angesehen haben. Ich denke, was wir mit unseren Augen alles anschauen. Jesus Christus ließ sich auch auf den Mund schlagen. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der etwa ähnlich viel spricht wie ich. Was kommt da aus unseren Mündern alles heraus, den lieben langen Tag? Klar, es gibt Tage, da spreche ich nicht viel, bin ich vor allem im Büro. Aber 15.000 Worte macht auch der durchschnittliche Mann, oder sagt man. 40.000 die Frau. Und da ist manch ein Wort dabei, das man vielleicht sich gerade hätte schenken können. Eine Lüge, vielleicht nur eine Notlüge, ein bisschen lügeln, die Wahrheit beschönigen, ein Fluch. War letzthin wieder eine Woche lang total in der gewöhnlichen Arbeit, auf der Arbeit so, Zivilschutzwoche, haben in einem Altersheim umgebaut. Was wurde da auf diesem Bau geflucht? Mit unseren Mündern können wir lügen, fluchen, verleumden. Dann hat Jesus Christus sich eine Dornenkrone aufsetzen lassen. Und dann steht in der Bibel ein Vers später, man nahm ihm das Rohr aus der Hand und schlug ihm auf den Kopf. Und dort war eine Dornenkrone. Obwohl Jesus Christus nie schlecht gedacht hat. Wie oft denken wir schlecht über andere? Jesus Christus also nahm all diese Schuld auf sich. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Aber es ist noch nicht alles. Das sind jetzt mal die körperlichen Schmerzen. Die Bibel sagt uns, dass in dem Moment, an dem Jesus Christus am Kreuz hing, sein Vater, Gott Vater, sich von ihm abgewendet hat. Und so schrie Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus hat also in diesem Moment, als er am Kreuz hing, die Hölle durchgemacht. Für einige Stunden. Wir können uns nicht vorstellen, wie Hölle ist. Es ist dort, wo Gott nicht ist. Dort, wo keine Liebe ist, keine Freude, kein Friede. Wir können uns ein bisschen annähern an die Hölle, wenn man Kulturen anschaut, die total gottlos geworden sind. Denk hier an Nordkorea, diese Konzentrationslager. Ich denke an die Konzentrationslager im Dritten Reich. Das war Hölle für die Menschen. Gottlosigkeit. Lieblosigkeit. Jesus Christus macht also hier in einigen Stunden die Hölle durch. Jemand hat es mal so gesagt, weil Jesus Gott war und Gott unendlich ist und allmächtig und allwissend, konnte er in einer begrenzten Zeit die Strafe tragen, die wir unbegrenzt hätten tragen müssen. Weil Jesus Gott war, konnte er in einer begrenzten Zeit eine unbegrenzte Strafe tragen. Dann am dritten Tag geschah das Wunder aller Wunder. Jesus wurde vom Tod auferweckt. Können wir uns gar nicht vorstellen, wie das war. Jedenfalls sagt uns die Bibel, dass 500 Personen mindestens Jesus danach noch gesehen haben. Die konnte man fragen, als die Bibel da geschrieben wurde. Scheint mir sehr vertrauenswürdig zu sein. Und so hat Jesus Christus den Tod besiegt. Den Weg zu Gott wieder freigemacht. Eine Beziehung mit Jesus Christus ist also möglich. Wie ist die möglich? Durch die Verbindung mit ihm. Heute Abend möchte ich Ihnen das Angebot machen, diese Beziehung mit Jesus Christus einzugehen. Vielleicht sitzen Sie heute Abend hier und sagen, ja, ich habe noch keine Beziehung mit Jesus Christus. Ich möchte diese Verbindung mit ihm eingehen, um die Gerechtigkeit zu bekommen, um dann vor Gott auch bestehen zu können. Heute Abend wird es am Schluss auch wieder die Gelegenheit geben, sitzen zu bleiben und diese Beziehung mit Jesus zu starten. Nun aber wollen wir noch ein bisschen weiterlesen in unserem Eingangstext. Da steht, einmal wurde Jesus gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Da kommt also ein Mann auf Jesus zu und sagt, du Jesus, gell, es ist so, dass jeder Mensch gerettet wird. Die damalige Einstellung war nämlich, dass jeder Jude gerettet wird, außer er sei ein Schwerverbrecher. Diese Lehre kann man auch Allversöhnungslehre nennen. Jeder Mensch wird gerettet. Diese Lehre gibt es bis heute. Zur Zeit der Aufklärung hat man die Bibel angeschaut und gesagt, Hölle, das ist eine entsetzliche, ungeheure Lehre, so sagte Semmler. Und man hat die Höllenlehre aus der Theologie herausgestrichen. Passt uns nicht, wollen wir nicht. Und so ist es bis heute, dass viele Theologen der Meinung sind, dass es die Hölle gar nicht gibt. Dass alle Menschen gerettet werden. Viele Menschen leben heute auch so, als sei es egal, wie man lebt. Die Kirche ist doch nur für alte Menschen. Wenn ich dann mal alt bin, dann kann ich ja immer noch mich mit dem Glauben beschäftigen. Mal schauen, vielleicht später. Und Bibel lesen, mal schauen, vielleicht später. Kann schon sein, dass es einen Gott gibt. Die meisten meiner Mitschüler waren der Meinung, dass es Gott gibt. Aber keine Ahnung, ob sich dieser Gott überhaupt für uns interessiert. Ich jedenfalls nicht für ihn, vielleicht später. Mal schauen. Wahrscheinlich komme ich schon in den Himmel. Mal schauen. Früher gab es ein Lied, 1952, vielleicht kennen das die einen oder anderen noch, die etwas älter sind als ich. Das Lied, so ein Fastnachtslied, lautete: Wir kommen alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nun ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, ist egal, mal schauen. Was sagt Jesus dazu? Er sagt dazu: Setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten, und es wird ihnen nicht gelingen. Jesus sagt, nein, nicht alle kommen in den Himmel. Man muss schon durch diese Tür hindurchgehen. Setzt alles daran. Diese Tür ist eng. Jesus war extrem radikal. Er hat nie die Option gelassen, so, jetzt kannst du mal wählen. Er sagt, entweder oder. Also wählen kann man schon. Aber nicht wählen, ob man so in den Himmel möchte oder so. Der wohl herausforderndste Vers der Bibel steht in Johannes 14, Vers 6 und dort steht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel, als nur durch mich, durch diese Tür. Extrem radikal. Es wird viele geben, die werden nicht gerettet werden, meint Jesus. Die Absicht allein genügt nicht, auch nicht ein gewisses Experimentieren mit religiösen Erfahrungen. Nur weil ich den Gottesdienst besuche oder in die Kirche gehe, komme ich noch nicht in den Himmel. Nur weil ich bete oder Bibel lese, komme ich noch nicht in den Himmel. Nur weil ich fromm tue, komme ich nicht in den Himmel. Mal jemand gesagt, ein Scherzkrieg so: Nur weil du ins McDonald's gehst, bist du noch lange kein Big Mac. Oder nur weil du ins Garage gehst mit dem Auto, bist du noch lange kein Auto. Nur weil du in die Kirche gehst, bist du noch lange kein Christ. Nun, wie werde ich denn Christ im biblischen Sinne? Jesus sagt jetzt alles daran. Das Eintreten durch diese Tür ist schwierig. Warum ist dieses Eintreten so schwierig? Weil sie alles von uns abverlangt. Das, was uns eigentlich am wertvollsten ist, jetzt muss ich euch ein bisschen nahe treten, aber es geht auch um mich. Das, was mir am wertvollsten ist, was uns am wertvollsten ist, ist unser Stolz. Dass wir es alleine schaffen. Und wenn wir durch diese Tür hindurchgehen wollen, müssen wir einmal einsehen: Ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich bin nicht genug heilig, um vor dem heiligen Gott bestehen zu können. Ich brauche Jesus. Nun, wie können wir eine Beziehung mit Jesus Christus beginnen? Ich möchte das gleiche Bild noch einmal verwenden wie am letzten Mittwoch, vom breiten und schmalen Weg, weil es so gut zu diesem Vers passt. Die Bibel sagt uns, wir sind alle von Gott getrennt, und mit unserem Leben ignorieren wir Gott, wir entfernen uns immer wie mehr von Gott. Das zeigt sich auch in unseren Taten, dass wir sündigen. Manche von uns sündigen etwas schlimmer als andere, vielleicht jemanden umbringen, vielleicht auch jemanden im eigenen Leib umgebracht zu haben. Andere sündigen vielleicht eher kleiner, manche viel, manche wenig. Tatsache ist, dass jeder Mensch von Geburt an sich von Gott entfernt. Und dann sagt die Bibel, irgendwann einmal kommt das Gericht und dann die ewige Verdammnis. Nun, ist ja nicht so, dass ich diese Lehre lieben würde. Ich würde euch etwas anderes predigen, wenn etwas anderes in der Bibel stehen würde. Aber ewige Verdammnis meint eigentlich nichts anderes als ewige Existenz ohne Gott. Nun aber kommt die wunderbarste Botschaft, dass nämlich Jesus Christus für uns Menschen auf diese Welt gekommen ist. Er ist diese Tür, die zum Leben führt. Das steht in Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Mit anderen Worten, er wird das Leben finden. Nun, diese Tür ist natürlich symbolisch gemeint. Da können wir nicht einfach irgendwo hindurchgehen, so. Dann haben wir Ablass oder so. Nein, diese Tür ist ein symbolisches Geschehen, ein geistliches Geschehen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir schnell einmal, was damit gemeint ist. Nämlich, dass wir die Sündenschuld, die uns von Gott trennt, Jesus Christus bringen. Sie bekennen. Es steht in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich bekenne die Sünde, lege sie offen und Jesus, Gott, vergibt sie. Und dann darf ich Jesus Christus in mein gereinigtes Leben aufnehmen. Und dann sagt uns Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. So werde ich zu einem Kind Gottes. Das meint eingehen durch diese Tür. Vor bald 15 Jahren bin ich ganz entschieden durch diese Tür hindurchgegangen. Diese Entscheidung hat mein Leben total verändert. Ich kann mich noch gut erinnern, ich musste in ein Lager gehen, weil ich so ein typischer Teenager war, ein Rebell. Meine Eltern wollten mal 2 Wochen Pause von mir im Sommer 1999. So haben sie mich für ein Lager angemeldet, gesamtschweizerisches Lager. Ich kannte wirklich niemanden, nur die Köchin, die war damals in meinen Augen vielleicht 90 Jahre alt, in Wirklichkeit vielleicht 65. Von der wusste ich, dass es die gibt, aber wer will schon zu einer Köchin ins Lager, die so alt ist? Vielleicht war sie auch jünger, aber ich war damals etwa 12-jährig. Und so bin ich in dieses Lager gegangen, hat mir sogar gefallen, war cool. Nächstes Jahr wieder, übernächstes Jahr wieder, 2001. Habe immer noch rebelliert. Weiß nicht, wie viel typisch Teenager, wie viel ein bisschen übermäßig, keine Ahnung. Meine Eltern meinen, es sei übermäßig gewesen. Jedenfalls war ich da am 21. Juli 2001 so um ein Feuer herum, ähnlicher Anlass wie hier, eine Predigt und dann die Botschaft, Jesus liebt dich. Er möchte eine Beziehung mit dir, du darfst ihm deine Sündenschuld bekennen, Jesus als Herrn annehmen. Heute ist das möglich, anschließend kam der Aufruf, wer das möchte, darf sitzen bleiben. Wisst ihr, was ich dann getan habe? Hatte den Mut nicht. Hab zum Leiter gesagt, ich bete für die anderen. Ich bleibe schon noch, aber wegen den anderen. Der gesagt, gut, gehst ein bisschen in den Wald hinaus, kannst dort beten, Bibel lesen. Habe ich nicht 5 Minuten gemacht. Ich wusste genau, Jesus möchte mein Leben. Hatte dann an diesem Abend irgendwie doch noch den Mut, das ist schon so lange her, Details weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, was ich noch weiß, ist, dass ich am nächsten Morgen früh aufgestanden bin. Ging immer etwa 6 Uhr in diesem Lager, ging ich joggen. Hoi, war ich damals sportlich. Das ist heute nur noch Vergangenheit. Und so war ein wunderbarer Morgen, 22. Juli 2001. Und ich weiß noch, wie ich da am Inn entlang joggte, auf den Inn herunterblickte und sagte, Jesus, ab jetzt darfst du wirklich mein ganzes Leben haben. Alles. Das hat mein Leben total verändert. Ich wusste damals nicht, was ich bete. Jetzt rückblickend muss ich sagen, ich durfte die Schule wunderbar abschließen. Ich durfte einen wunderbaren Beruf erlernen. Ich durfte eine wunderbare Frau heiraten. Wir haben einen wunderbaren Sohn, wunderbare Wohnung. Wunderbar. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre ohne Jesus. Für mich hat sich das total gelohnt. Jesus Christus sagt hier, es kann aber sein, dass irgendwann einmal zu spät ist. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Es gibt ein zu spät. Wann ist es zu spät? Die Bibel sagt uns, Jesus kommt wieder. dann ist es zu spät. Oder wenn wir sterben, es kann beides jederzeit sein. Im letzten Sommer war ich dann zum 13. Mal Leiter in diesem Sommerlager. Es war den 22. Juli wieder 2015. Wir waren beisammen so, zur Andacht zuerst, zur Predigt, haben gesungen, gehört, es war 21:05 Uhr, ausgelassene Stimmung, alles wunderbar, toll. Und dann, nebendran, floss so ein Bach, der hatte eine Woche lang gar kein Wasser, weil es so trocken war. Durch ein Gewitter hat sich dieser Bach in eine Schlammlawine verwandelt. Innerhalb von Sekunden, ich kann mir noch etwas verdunkeln, innerhalb von Sekunden hat die Stimmung total umgeschlagen. Über 90 Personen waren wir da, wir mussten an dieser Tür vorbei, das ist ein Foto aus dieser Tür hinaus, um 21:06 Uhr, deshalb weiß ich die Zeit so genau, wegen dem Foto, das ist gespeichert. 90 Personen mussten an dieser Tür vorbei, die Tür hat Gott sei Dank gehalten. Auch der Altbau, der da oben ist, man sagt heute, es ist ein Wunder, dass man damals so gebaut hat, dass es gehalten hat. In diesem Moment wussten wir alle, das Leben kann sofort vorbei sein. Am nächsten Tag dann in den Medien, vielleicht haben Sie es auch gesehen, die Verwüstung, hier in diesem Haus waren wir, das waren die Zelte, wo knapp 40 Kinder geschlafen haben. Das ist die Küche. Diese Küche ist normalerweise am anderen Ort, da kam der Schlamm hinein. Gott hat uns bewahrt. In diesem Moment war uns allen klar, das Leben kann schneller vorbei sein, als uns bewusst ist. Gott sei Dank, es lebt jeder noch und die meisten wollen im nächsten Sommer wieder kommen und schauen, ob das Haus bis dann renoviert ist. In solchen Momenten merken wir, es gibt im Leben mehr. Es gibt im Leben Entscheidenderes, als wir vielleicht bisher gedacht haben. Es gibt im Leben nichts Wichtigeres, als durch diese Tür hindurchzugehen. Und deshalb meine Frage, sind Sie schon durch diese Tür hindurchgegangen? Nun möchte ich noch etwas sagen zu all denen, die jetzt sagen, ja, bin ich schon mal. Es kann nämlich sein im Leben, dass irgendwie sich auch wieder so eine Mauer aufbaut zwischen uns und Gott. Da möchte ich heute Abend auch auffordern, ganze Sache mit Jesus zu machen. Es kann geschehen, dass sich Sünden in unser Leben einschleichen. Aber was machen wir dann? Sie bekennen oder behalten? Ich möchte Sie ermutigen, heute Abend ganze Sache mit Jesus zu machen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, Komm in mein Herz. Und ich möchte Sie bitten, während dieses Liedes zu überlegen, wo in dieser Zeichnung befinde ich mich? Auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen? Wenn Sie heute Abend feststellen, dass Sie auf dem breiten Weg sind, dann haben Sie das Angebot, auf den schmalen Weg zu wechseln. Jetzt dürft ihr euch bereit machen. Singen das Lied, komm in mein Herz. Ich kann dieses Lied auch als Gebet aussprechen. Ja, Jesus, komm in mein Herz. Ich möchte zuerst noch beten, bevor wir dieses Lied singen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ja, du liebst uns unendlich fest. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, durfte ich einmal erkennen, dass ich schuldig bin vor dir. Dass ich vor dir, heiliger Gott, nicht bestehen kann. Ich danke dir, dass du mir meine Sünden alle vergeben hast. Dass ich heute rein sein darf vor dir, weil du mich gereinigt hast. Und Herr Jesus, ich bitte dich jetzt auch, wenn wir dieses Lied singen, dass wir erkennen können, wie unsere Beziehung zu dir aussieht. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenn Menschen hier sind, die diese Beziehung noch nicht haben, dass sie dieses Lied als ein ernstes Gebet mitbeten können. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns allen noch einmal so richtig sprichst, dich uns offenbarst und zeigst, was du von uns möchtest. Amen.